Hier ist der Deutschlandfunk. Am Sonntag Rogate übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Johanneskirche in Essen-Bergerhausen. Die Predigt hält Superintendentin Marion Greve, die kirchliche Leitung der Sendung hat Pfarrer Titus Reinmuth.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und herzlich willkommen zum Gottesdienst aus der Johanneskirche in Essen-Bergerhausen. Der heutige Sonntag heißt Rogate, zu Deutsch bittet oder betet. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Beten? Gehört es noch dazu, irgendwann im Tageslauf? Manche beten abends vor dem Schlafengehen, wenn die Kinder oder Enkel ins Bett gebracht werden. Andere morgens noch vor der ersten Tasse Kaffee mit einem kurzen Danke für den Tag, die frische Luft, die eigene Gesundheit. Beten ist was für Kinder und alte Leute, sagen manche Jugendliche oder junge Erwachsene. Und wenn eine Krise kommt, eine Krankheit, ein plötzlicher Verlust? Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Was bewirkt es dann? Und schließlich, seit mehr als einem Jahr sind sie immer wieder mal in den Nachrichten, Friedensgebete angesichts von Krieg und Leid in der Ukraine. Es gibt sie auch hier in Essen. Für manche ist Beten Widerstand und Protest. Was bedeutet das? Im Gottesdienst heute Morgen berichten Menschen von ihren Fragen und Zweifeln und auch von guten Erfahrungen. Die Superintendentin des Kirchenkreises Essen, Marion Greve, geht all dem in ihrer Predigt nach. Was hat es auf sich mit der Kraft des Gebets? Was bewirkt Beten bei mir selbst und für andere? Und kann das eigentlich jeder, ganz egal, ob er oder sie glaubt? Marion Greve erzählt von interessanten Erfahrungen. Für besondere Musik sorgt heute Morgen die BE Sound Band. Die musikalische Leitung hat Lina Wittemeyer. Wake up, O Sleeper, heißt das erste Lied. Wach auf, wenn du schläfst, wenn du dein Leben nur so vor dich hinlebst. Wach auf und steh auf.
Willkommen zum Gottesdienst hier in der Johanneskirche in Essen und wo immer Sie zuhören. Wir werden heute der Spur des Betens nachgehen, von den Zweifeln hören, ob das Beten überhaupt etwas bringt, aber auch Stimmen hören, die Beten als Kraftquelle erleben und dabei eintauchen in die Welt der Psalmen, Gebete, in denen Menschen von ihrem Glück, ihrer Wut und ihren Schmerzen erzählen. Sie resignieren nicht angesichts von Unrecht, sondern sprechen es an und fordern Recht. Ob das Beten etwas bringt, gehen Sie mit uns auf Spurensuche. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir singen gemeinsam Sonne der Gerechtigkeit im evangelischen Gesangbuch Nummer 262. Wir beten im Wechsel Psalm 43. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott meiner Stärke, warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.
Ich heiße Carlotta und bin 8 Jahre alt. Beten, das mache ich eigentlich nur mit anderen zusammen. Früher im Kindergarten und heute in den Schulgottesdiensten. Aber alleine beten, da weiß ich eigentlich nicht so richtig warum.
Ich bin Luisa, ich bin 21 Jahre alt und in meinem Leben hat Beten noch nie eine große Rolle gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas bringt, zu beten. Aber ich sehe, wie es manchen Menschen Kraft und Hoffnung geben kann. Und das ist schön zu sehen.
Ich bin Till, ich bin 43 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher, ob Gebete etwas bringen. Wie oft beten wir für Frieden? Trotzdem gibt es überall auf der Welt schreckliche Kriege, in denen unfassbares Leid geschieht, auch für viele Kinder. Ich persönlich spüre, dass es mir nach solchen Gebeten besser geht, denn ich merke, dass ich nicht alleine in meinem Wunsch nach Frieden bin. Und das gibt mir irgendwie Hoffnung, trotz allen Leids.
Barmherziger Gott, du bist es, zu dem wir beten und bitten, die einen zaghaft, die anderen selbstbewusst, die einen übersprudelnd dankbar, die anderen enttäuscht und mit wenig Hoffnung. Unsere Worte und Gedanken, Gott, in aller Vielstimmigkeit, lass sie an deine Ohren und an dein Herz dringen. Schenke uns deinen Heiligen Geist. Amen.
Ich lese aus der Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Paulus und Silas im Gefängnis. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen: »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Dein Wort, Gott, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 272. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, heute am Sonntag Rogate steht im Kirchenjahr das Beten im Mittelpunkt. Carlotta, Luisa und Till haben uns eben von ihren Erfahrungen erzählt, von ihren Fragen und Unsicherheiten, ebenso wie von der Stärkung durch das Gebet. Mal laut, mal leise, klang dabei für mich immer die eine Frage durch: Bringt es etwas, wenn ich bete? Und dieser Frage will ich weiter nachgehen, ohne Denkverbote und auch die Zweifel ernst nehmen, ob Beten eigentlich irgendetwas bewirkt. Am besten fangen wir bei uns selbst an. Nehmen Sie sich doch mal einen Moment und überlegen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ob Sie einen Draht zum Beten haben. Sei es das persönliche, individuelle Beten oder das gemeinsame Beten mit anderen. Ist Ihnen das vertraut oder eher fremd? Nach einer aktuellen Umfrage, dem Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, sieht es so aus, dass das Gebet trotz aller Fragen weiter hoch im Kurs steht. Mag sein, in ganz Deutschland gehören nur noch knapp die Hälfte der Menschen einer Kirche an. Dennoch, 57% der Deutschen beten nach wie vor, 17% davon täglich. Die Corona-Pandemie hat wohl dazu geführt, dass viele Menschen das Gebet neu oder wieder für sich entdeckt haben. Auch das zeigt die Studie. Und genau dieser Spur will ich nachgehen, der Spur des Betens. Und dabei eintauchen in diese wunderbare Sammlung der Psalmen, eine Sammlung von 150 hebräischen Liedern und Gebeten, die vor über 3000 Jahren entstanden sind. Wenn wir heute Psalmen beten, wie eben gemeinsam den Psalm 43, dann leihen wir uns diese alten Gebetsworte Israels. Wir sprechen Israels Gebete mit. Vielleicht lässt sich ja so lernen, was es mit dem Gebet auf sich hat, von denen, die es eben als Kraftquelle erlebt haben. Und wenn wir heute diese alten Worte mitbeten, setzen wir unsere eigenen Namen ein, wenn wir klagen, wenn wir loben, bitten, danken. Und dabei entdecke ich, in den meisten Gebeten geht es um eine ähnliche Grunddynamik. Da betet eine, so ist es und so soll es sein und das soll geändert werden. So ist es, ruft auch eine Beterin im Psalm 43 laut heraus. Ich stelle mir eine Frau vor.
Verstoßen hast du mich, Gott. Feinde bedrängen mich.
Echte Seelennot ist da zu spüren, tiefe Verzweiflung. Die Beterin hält die eigene Verzweiflung nicht bei sich, schluckt den Schmerz nicht einfach runter, sondern ruft ihn nach draußen, nicht einfach ins Nirvana, sondern zu Gott hin. Sie sucht Gott, spricht mit ihm und dabei gleichzeitig auch mit sich selbst, mit der eigenen Seele, ihren eigenen Gefühlen. Und sie ist hin und her gerissen. Stehst du, Gott, wirklich auf meiner Seite? Sie betet.
Schaffe mir Recht, Gott. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Das Gespräch mit Gott und mit mir selbst, der eigenen Seele, das kenne ich auch aus meinem Alltag. Ich denke an die Friedensgebete, an denen wir an vielen Orten festhalten. Seit Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Bei den Friedensgebeten im Essener Dom habe ich 4 geflüchtete Frauen aus der Ukraine kennengelernt, die mir von ihrem Schmerz und ihren Erfahrungen mit diesem grausamen Krieg erzählt haben. Alle 4 sind Mütter, die mit ihren Kindern zu uns nach Essen geflohen sind. Und in der Begegnung mit ihnen wurde mir klarer denn je, wie zerbrechlich und gefährdet unser Leben ist. Sie sind mitten aus ihrem Leben in der Ukraine gerissen worden. Sie haben gelebt, geliebt, gelacht, geweint, gearbeitet als Lehrerin oder Bankangestellte. Und plötzlich, mit dem frühen Morgen des 24. Februars, damals alles anders. Wir haben uns hier getroffen, lange geredet und gesucht nach dem, was uns hilft, wenn wir uns Sorgen machen. Bei allen konfessionellen Unterschieden sind wir uns einig, was uns hilft, ist das Beten, allein und mit anderen. Es schafft Ruhe für die unruhige Seele, weil wir gemeinsam hoffen, es gibt einen, der größer und weiser ist, als wir es sind. Weil wir hoffen, es gibt einen, der den Frieden für alle im Blick hält. Und weil wir hoffen, dass es leichter ist und spüren, gemeinsam mit anderen an der gemeinsamen Hoffnung festzuhalten. Also, bringt das was, so ein Friedensgebet? Ich denke zurück an die Friedensgebete in der Nikolaikirche in Leipzig 1989. Und die Erfahrungen der Regierenden damals. Wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Niemand kann also wissen, wohin Gebete führen. Aber wir alle rechnen damit, dass unsere Gebete gehört werden. Und genau das gibt uns Kraft gegen Resignation. Und das kann Unglaubliches bewirken. Noch einmal zurück zum Anfang. Fast jeder Psalm beginnt mit einem "So ist es". Beten beginnt mit der Anrede Gottes und den Erfahrungen, die wir vor Gott bringen. Ich sage dir, Gott, was mich freut oder was mein Leben schwer macht, wofür ich dankbar bin oder worüber ich total verzweifle. Beten beginnt, wo wir dafür eine Sprache finden. Und gerade mit Blick auf Klagegebete gilt, Beten ist Revolte. Wer betet, sagt nicht, so ist es und Amen. Er oder sie sagt, so ist es und so soll es sein und das soll geändert werden. Es ist die Theologin Dorothee Sölle, die die Power, die im Gebet steckt, so wunderbar auf den Punkt bringt. Und damit auch das Beten aus der staubigen Ecke der Vorurteile holt, nach dem Motto, wer betet, der zieht sich doch aus der Welt zurück. Ganz anders hier. Beten als Revolte heißt doch, wenn ich bete, ziehe ich mich nicht raus aus der Verantwortung für das Leben. Nein, wenn ich bete, dann bin ich mittendrin im Leben. Ich spüre die Lücke zwischen dem, wie es ist und wie es sein sollte, und docke an die Hoffnung an. So wie die Beterin in unserem Psalm.
Schaffe mir Recht, Gott. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich dir, Gott, wieder danken kann.
Die biblische Beterin, sie träumt von der großen Wallfahrt auf den heiligen Berg. Sie hofft auf ein großes, lebendiges Fest im Jerusalemer Tempel. Sie ist noch nicht da. Das Fest hat noch nicht begonnen. Aber sie sieht schon das Licht und den Weg dorthin. Vor meinen Augen entstehen dabei Bilder von großartigen Festen. Der Kindergeburtstag, übermütiges Lachen, Spielen, Toben, viel zu viel Schokolade, Leben im Hier und Jetzt. Die Party in der Nachbarschaft, Musik auf volle Lautstärke, kein Ende finden, beste Freundin. Die Hochzeitsfeier, tanzen bis zum Umfallen, Oma und Opa mittendrin, ein Hoch auf die Liebe. Ich spüre die Kraft, die von solchen Festen ausgeht. Ja, beten ist auch Revolte. Wer betet, sagt nicht, so ist es und Amen. Er sagt, so ist es, so soll es sein, das und das soll geändert werden. Die Beterin in Psalm 43 setzt auf Gott als ihren Verbündeten. Sie öffnet sich einer Welt, die nicht allein das Schwere sieht. Sie hält fest an ihrer Vision von Gerechtigkeit, von Frieden. Wenn wir zu Gott beten, machen wir es genauso. Wir hoffen, dass da jemand ist, der größer und weiser ist, als wir es sind. Tja, ob unser Friedensgebet im Essener Dom ein Jahr nach Kriegsbeginn etwas gebracht hat oder die vielen öffentlichen Friedensmahnwachen auf den Plätzen unserer Städte. Vielleicht bewirkt es nur, dass jemand vorbeigeht, abends zu Hause erzählt, er habe Menschen gesehen, die für den Frieden beten. Und dann kommt er beim Abendessen zu Hause ins Gespräch über Gewalt und Gerechtigkeit. Ob es was nützt? Keine Frage. Denn mit diesem Gebet wird doch sowohl der Schmerz an der unperfekten Welt als auch der Protest wachgehalten. Das Gebet macht, dass wir Gottes Verheißung auf Frieden zu spüren bekommen, dass Friede und Gerechtigkeit sich küssen, dass wir einander zu spüren bekommen und dass wir uns selbst spüren. Beten ist in diesem Sinne eine aufrichtige Beziehung zu Gott und die Bereitschaft zu empfangen. Es sind die Fürbittengebete, die in diesen Tagen für mich besonders leuchten. Gebete, mit denen ich nicht nur eine Verbindung mit Gott suche, sondern mit denen ich mich auch mit anderen verbinde. Mit den Pflegerinnen und Pflegern und Ärztinnen und Ärzten im Corona-Lockdown, mit den Überlebenden in den Kriegen dieser Welt, mit Kindern und Alten, mit gesunden und kranken Menschen. Die Fürbitte stellt uns alle in eine Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und das große Wort Solidarität wird plötzlich konkret und erlebbar. Wir können stellvertretend für jemand anders beten, auch und gerade dann, wenn der es selbst nicht mehr kann. Und dabei bin ich sicher, dass diese Fürbittengebete Folgen haben. Für den Betenden selbst, der sich mit dem Gebet eine kleine Auszeit nimmt und sich daran erinnert, ich verdanke mein Leben nicht nur mir selbst, sondern auch Gott. Für die Gesellschaft als Ganze, da denkt jemand an andere und begrenzt damit den Egoismus. Und für die ganze Welt, denn die Energie, die tief aus dem Herzen des Betenden kommt, wird in die Welt hinausgetragen. Unterschätzen wir also nicht die Kraft des Gebetes. Der Zen-Mönch Thich Nhat Hanh beschreibt das Wesen und die Wirkung des Betens aus buddhistischer Perspektive. Für ihn ist das Gebet die Keimzelle aller Spiritualität, ganz unabhängig von jeder Religion. Es mobilisiert Kräfte, die uns heilen und wachsen lassen und die dann eben auch positiv nach außen wirken. Er schreibt: Wenn wir unsere Großmutter, einer älteren Schwester oder einem jüngeren Bruder unsere Energie der Liebe zukommen lassen, dann bringen wir eine neue Energie hervor. Diese Energie öffnet augenblicklich unser Herz. Wenn ich diesen Gedanken weiterführe, ist doch allen Menschen das Gebet möglich, auch wenn sie nicht an Gott glauben. Als ich selber vor vielen Jahren 3 Monate durch Nepal reiste, faszinierten mich die großen Plätze mit ihren riesigen Freiluft-Buddha-Statuen inmitten der turbulenten Städte. Dort thronte ein in meditativer Haltung sitzender Koloss, seit Jahrhunderten Wind und Wetter ausgesetzt. Und ich sah Menschen kommen und bleiben, als ob sich die Stille und die Kraft des großen Buddha auf die Menschen übertrug. Trotz des Lärms außen vor dem Platz war hier kein Laut zu hören. Die Menschen schwiegen, gesammelt, ergriffen. Die einen falteten die Hände, die anderen verneigten sich ehrfurchtsvoll. Und ich lernte, Beten ist keine Spezialität von Christinnen und Christen. Beten ist im Herzen eines jeden Menschen angelegt, damit wir die Sterne sehen und atmen können. Also, bringt das etwas mit dem Beten? In der Bibel erzählen viele Geschichten davon, dass Menschen beten. Sie beten für das vollkommen Unmögliche, wie Paulus und Silas es tun, bis ein Erdbeben folgt, die Gefängnismauern wanken und schließlich einstürzen, ohne dass irgendjemand verletzt wird. Paulus und Silas kommen frei, ja, ein Wunder, aber eines, das von der persönlichen Erfahrung getragen ist, dass Gebete nicht folgenlos bleiben. Jesus selbst hat uns gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Er ist der Weg, der uns Christinnen und Christen mit Gott verbindet. Wenn wir mal nicht wissen, wie wir beten sollen, dann haben wir Jesus, der uns ein Gebet gegeben hat, das wir immer beten können, das Vaterunser. Ein Gebet aus biblischer Zeit, in das ich mich hineinfallen lassen kann, auch wenn mir nicht immer jedes einzelne Wort leicht über die Lippen geht. Aber ich kann mich in die poetische Sprache der Mütter und Väter fallen lassen. Jesu Gedanken und Gebete ruhen auf dem jüdischen Schatz des Glaubens und damit auch auf dem Schatz der Psalmen, von denen wir heute Psalm 43 kennengelernt haben. Vielleicht wählen Sie einen anderen eigenen Psalm aus den 150 Psalmen aus. Ich erlebe in meinem Alltag, wie tröstlich am Kranken- oder Sterbebett die Gebete der Psalmen sind. Wenn es mir selber die Sprache verschlägt, dann leihe ich mir die Worte aus Psalm 23.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Ob das Beten etwas bringt? Probieren Sie es doch einfach aus. Da uns Rituale helfen, wählen Sie einen Zeitpunkt am Tag, vielleicht vor dem Schlafengehen. Mir selber hilft es, einen ruhigen Ort zu suchen. Tief ein- und auszuatmen, auf meinen Herzschlag zu hören. Wählen Sie einen Moment, der zu Ihrem Lebensrhythmus passt. Und sprechen Sie zu Gott. So ist es Gott und so geht es mir jetzt. Das will ich dir anvertrauen und um das bitte ich dich für mich oder für andere. Machen Sie sich auf die Suche nach Ihrer Gebetsform und Ihrer Gebetszeit. Es ist wie mit der Meditation. Auch Beten braucht Übung. Haben Sie Geduld mit sich. Aber wagen Sie den Anfang, das erste Gebet, vielleicht ja heute Abend. Ich bin mir sicher, Ihr Gebet wird nie vergeblich sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Amen.
Amen. Wir singen nun Danket alle Gott im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 321.
Und Sonntag, der großen Dinge.
halten Fürbitte. Gott, du Quelle unserer Zuversicht, wir kommen zu dir mit unseren hilflosen Worten, unserem Schweigen, mit unserer Sehnsucht nach Klarheit und Frieden, mit unserer Hoffnung auf ein Leben in Fülle. Wir rufen und hoffen.
Wir bitten dich für alle, denen zum Beten die Worte fehlen, weil du ihnen fern bist. Wir bitten für alle, die glauben, dass Beten nicht hilft, weil sie deiner Kirche und ihren Lebensformen nicht vertrauen. Wir rufen und hoffen.
Wir bitten für einen guten Dialog in unseren Partnerschaften und für gelingende Gespräche zwischen Eltern und Kindern. Wir bitten für das rechte Maß von Reden und Schweigen und um den Mut, den Schwachen eine Stimme zu geben. Wir rufen und hoffen.
Wir bitten dich für alle, denen vor dir die Worte zu schreien werden, für Verzweifelte, für Entwurzelte und Verbitterte, für alle, die Folter und Gewalt ausgesetzt sind. Wir rufen und hoffen.
Wir bitten dich für alle, die heute ganz und gar glücklich sind. Behüte die Liebenden, schütze die Ausgelassenen und erhalte allen, die gerne leben, ihre Lebenslust. Amen.
Deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor. Und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm. Du bist das Seele in mir her.
Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Abschluss bitten wir um den Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und er sei dir gnädig. Gott wende dir sein Angesicht zu und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Zum Abschluss singen wir gemeinsam Bewahre uns Gott, behüte uns Gott im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 171.
Auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot
Sie hören den Deutschlandfunk. Am Sonntag Rogate übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Johanneskirche in Essen-Bergerhausen. Die Predigt hielt Superintendentin Marion Greve, die kirchliche Leitung der Sendung hatte Pfarrer Titus Reinmuth. Die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Frank-Michael Theuer. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde in Essen-Bergerhausen sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 12 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 0201 9999 7955 0. Noch einmal 0201 9999 7955 0.